Der heutige Text, der Predigt zugrunde liegt, steht in Lukas 15, Verse 1 bis 10. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesinde gibt der sich denn ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich auf seine Schulter nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen: Kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart. Als sie eines Tages eine fehlt, zündete sie sofort eine Lampe an, stellte das ganze Haus auf den Kopf und suchte in allen Ecken. Endlich hatte sie die Münze wiedergefunden. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt: Ich habe mein Geld wieder. Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Wir hören jetzt die Predigt.
Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt und wie oft ihr es noch hören werdet. Der ungezähmte Gott, das ist das Thema der Predigtreihe. Und ich glaube auch, man kann es nicht oft genug wiederholen, weil wir manchmal auch einem Trugschluss erlegen sind. Gott ist tatsächlich ungezähmt, nicht handzahm, sondern wild, unberechenbar, provokant. Mich hat er zum Beispiel enttäuscht. Ich habe mit schlechtem Wetter gerechnet und habe gedacht, ich könnte mir die Predigt sparen. Ups, jetzt stehe ich hier. Unberechenbar. Provokant. Hast du ein solches Bild von Gott? Oder ist es doch eher der sanftmütige Softie, der es immer gut macht, zumindest so, dass es mir gut tut? Ich glaube, dass Gott wahrscheinlich nicht generell als der ungezähmte, wilde, einseitig festlegbar ist. Er lässt sich nämlich einfach nicht in unsere Bilder einrahmen. Vermutlich gibt es in Bezug auf das Wesen Gottes kein Entweder-Oder, das wir ja so gerne mögen. Entweder er ist so oder er ist halt anders. Im Jüdischen wird meistens sowohl als auch gedacht. Er ist nicht entweder gnädig oder gerecht, er ist gnädig und gerecht. Er ist nicht lieb oder zornig, er ist lieb und manchmal auch zornig. Gott lässt sich einfach nicht von uns einfangen und zähmen. Aber was können wir dann über ihn sagen? Wie ist er denn so? Leidenschaft, das ist auch unser Thema, gehört auf jeden Fall zu seinem Wesen, und so haben wir das in den letzten Predigten auch gehört. Leidenschaft für sein Geschöpf, das hat Gott. Leidenschaft für sein Lieblingsprojekt. Das Lieblingsprojekt bist du. Und du, und du, und du, und ich. Wir Menschen, wir sind die Leidenschaft Gottes. Und wir haben auch gehört, eifersüchtig reagiert er in seiner leidenschaftlichen Liebe, wenn sich jemand anders an uns heranmacht oder wenn wir anderen nachlaufen. Und getreu dem Motto, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die Leiden schafft, leidet er mit und an uns, weil wir ihn nicht so zurücklieben, wie er uns liebt. Und deshalb hat er in Jesus unser Leben geteilt. Er verlässt die Herrlichkeit des Himmels, tauscht sie gegen die Vergänglichkeit von Raum und Zeit und Leben, um seine Menschen zu suchen, zu finden und zu gewinnen. Darum geht es in der heutigen Predigt. Und dabei werden wir anständigen Besserwissern, verirrtem Gesindel begegnen und einem Gott, der leidenschaftlich verirrte Menschen sucht und ausgelassen feiert, wenn er sie gefunden hat. Ganz ehrlich gesagt, mein Gebet um schlechtes Wetter war nicht von ungefähr. Ich hatte nämlich so meine Mühe mit diesem Text. Nicht, weil mir dazu nichts eingefallen wäre, ganz im Gegenteil. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, für die man diese drei, ich rede jetzt von drei, weil für mich der verlorene Sohn auch noch dazugehört, in denen man Gedanken, über die man sich in diesen Geschichten verlieren kann. Man kann sie gebrauchen, diese Geschichten, man kann sie aber auch missbrauchen. Man könnte zum Beispiel über die Herde predigen. Wieso passen die nicht besser aufeinander auf? Was führt in einer Gemeinde dazu, dass Einzelne sich abhängen, dass sie ausscheren? Wie können wir noch attraktiver werden, damit das nicht geschieht? Man könnte auch über den guten Hirten, den Pastor, predigen, der dem Einzelnen nachgeht, ihn sucht und besucht, betreut und begleitet. Man könnte in diesem Zusammenhang dann auch wahrscheinlich über die Herde reden, die recht schnell meckert, wenn er es übertreibt und wenn sie vernachlässigt wird. Man könnte darüber reden, wie schwarze Schafe zu Weißen werden und sauber bleiben. Vieles ist möglich. Aber entscheidend, daran habe ich mich dann erinnert, dass ich vor vielen, vielen hundert Jahren, hätte ich fast gesagt, mal Theologie studiert habe, entscheidend ist, bei Gleichnissen, die Jesus erzählt, es gibt oftmals einen Punkt, vielleicht zwei, auf die er hinaus will. Und diesen Punkt zu entdecken, ist außerordentlich wichtig, statt den Text immer wieder mit unseren Lieblingsgedanken zu verbiegen. Texte der Bibel sollen ja nicht unsere Lieblingsgedanken bestätigen, sondern sie sollen unsere Gedanken prägen, vielleicht auch manchmal korrigieren. Am Anfang hatte ich viele von den eben aufgezählten Möglichkeiten im Visier, bis ich mich gefragt habe, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? In diese Überlegungen möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. Was steht da? Was habt ihr eben gehört beim Vorlesen dieser ersten beiden Geschichten? Worum geht's? Was passiert da? Ganz wichtig, auch immer, zu wem redet Jesus? Lukas 15, Vers 1 und 2. Immer wieder kamen Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Er isst sogar mit ihnen. Wer wird uns hier vorgestellt? Zunächst sind das diese Zolleinnehmer und andere Menschen, die einen schlechten Ruf in der damaligen Gesellschaft hatten. Die Zolleinnehmer waren damals verhasst, weil sie mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierten und ihre Position ausnutzten, um ihre Mitbürger finanziell zu schröpfen. Sie waren damit beauftragt, die von den Juden verhassten Steuern einzutreiben und machten sich dabei auch gehörig die eigenen Taschen voll. Und deswegen wurden die Zöllner damals in einem Atemzug mit Sündern genannt. Zöllner und Sünder. Oder Zöllner, und so nennen sie die anderen ja dann auch Zöllner und anderes Lumpengesindel. Und es ist anzunehmen, dass dieses andere Lumpengesindel, was die Pharisäer vor Augen haben, ebenfalls nicht den damaligen, denn den Maßstäben der damaligen Zeit entsprach. Auf jeden Fall entsprach ihr Verhalten vermutlich nicht dem Mainstream, der vorherrschenden Meinung darüber, was man tut und was man nicht tut. Diese Meinung wurde damals maßgeblich von den Pharisäern und Schriftgelehrten geprägt. Das war die religiöse und politische Elite der damaligen Zeit. Die Pharisäer gehörten zum Bildungsbürgertum theologisch gebildete Laien, die sich in die biblischen und damit auch die gesellschaftlichen Regeln eingefuchst hatten, sie teilweise selbst aufstellten und die genau wussten, was man tut und was man auf keinen Fall tut und wie man es machen muss, damit es korrekt ist. Besserwisser, denen Jesus nicht fromm genug ist und die sich in ihrer Anständigkeit und ihrer Position gefallen, aber nicht von Jesus genügend gewürdigt fühlen. Also, was folgt daraus? Jesus passt auch nicht in ihr System. Und was nicht passt, wissen wir alle, wird passend gemacht oder wenn das nicht geht, wird ausgegrenzt. Machen wir heute auch. Damals die Zolleinnehmer und das andere Lumpengesindel. Kurz habe ich auch überlegt, aber ich werde mir es verkneifen. Ich finde die Frage aber spannend, wie diese Positionen heute verteilt sind. Wer sind eigentlich heute die Ausgegrenzten? Wer sind heute die Meinungsführer? Das könnt ihr selbst sehr leicht herausfinden, wenn ihr euch die Frage stellt, mit welchem Klientel, mit dem Jesus sich umgeben würde, würde er einen Shitstorm im Internet auslösen? Womit würde er so richtig aufregen? Mit sozial Benachteiligten? Nee. Wir würden uns verlieren in diesem Thema, deswegen zurück zum Text und die Reaktion Jesu auf diese Vorwürfe. Jesus erzählt also hat zwei Zuhörergruppen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und erzählt ihnen, ein Mann, bleibt er, so hatte ich den Eindruck, erstaunlich ruhig und gelassen. Und er erzählt eine Geschichte über ein Schaf, das unterwegs verloren geht. Ein Geldstück, das im Haus verloren wird, haben wir in der Lesung gehört. Und die dritte Geschichte, die er ihnen einfach noch so dranhängt, das ist die Geschichte über einen Vater, der seine Söhne verloren hat. Wir kennen die alle unter der Überschrift Der verlorene Sohn. Was ist diesen drei Geschichten gemeinsam? Wo ist der Point of View, der Knackpunkt? Was haben die Geschichten gemeinsam? Das Erste, was ich gefunden habe, alles banal eigentlich, es geht etwas verloren. Und verloren, haben wir gehört, ist etwas dann, wenn es nicht mehr bei dem ist, dem es gehört. Das Zweite, etwas bleibt verloren, wenn es nicht gefunden wird. Also es muss gesucht werden. Es bleibt verloren, wenn es nicht zu dem zurückfindet, zu dem es gehört. Und ein drittes, gleiches, es gibt jemanden, der bemüht sich mit großer Leidenschaft, das Verlorene zu finden, die Trennung zu überwinden. Und was sehr deutlich ist, als Element in allen drei Geschichten, jede Geschichte endet mit einer ausgelassenen Fete im Himmel und auf der Erde. Wir wollen uns unter diesen Aspekten die Geschichte einmal genauer anschauen. Behaltet, versucht das mal im Hinterkopf zu behalten, dass Jesus ganz konkrete Zuhörer hat, auch wenn ihr natürlich nicht zu diesen gehört, anständige Besserwisser und verirrtes Lumpengesindel. Vermutlich kann sich von euch keiner in dieser Gruppe wiederfinden, aber vielleicht redet Jesus ja trotzdem zu dir. Das Erste, was nicht mehr bei dem ist, zu dem es gehört, das ist verloren. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, das macht er ja gerne, dieser Jesus. Er beginnt seine Geschichten, aber auch seine Antworten gerne mit Fragen. So auch hier. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Fragezeichen. Und die Antwort wird einem förmlich in den Mund gelegt. Ja, so ist es, Herr. Natürlich, Herr. Das machen wir alle so. Wenn man einen Schäfer fragt, wie er das Berufsbild des Hirten in der Bibel sieht, dann wird er eigentlich nur noch bis Psalm 23 begeistert sein. Spätestens bei diesem Gleichnis hört es auf. Stell dir vor, du bist Schäfer und hast eine Herde von 100 Schafen. Du bist den ganzen Tag mit ihnen unterwegs gewesen, abends im Stall, fängst an zu zählen, 96, 97, 98, 99, scheiße, nochmal, verzählt, 96, 97, 98, 99, nochmal, dreimal gezählt und dann ist es Gewissheit, ein Schaf fehlt. Das muss unterwegs verloren gegangen sein. Vielleicht irgendwo hängen geblieben, irgendwo stehen geblieben. Ja, und nun? Nun wird es dunkel oder ist es dunkel? Du bist allein. Kurz überschlagen, 1% Verlust, 99% in Sicherheit. Ehrlich, ich als Schäfer, ich hätte Jesus geantwortet, nein, Jesus, das macht ein Hirte nicht. Zumindest nicht in unserer Gesellschaft. Nicht für 1% Verlust 99 Schafe aufs Spiel setzen, eine ganze Herde aufs Spiel setzen. Schwund ist überall. Und vermutlich würden die Schafe des Hirten zustimmend blöken: Wer so blöd ist und den Schutz der Herde, die saftigen Weiden und den sicheren Stall nicht genügend schätzt, der soll doch sehen, wie er zurechtkommt. Oder? Oder bei der Frau. Vermutlich verwitwet, lebt sie in einem Einraumhaus. Das heißt, mit ihren nicht nur Haustieren, sondern auch Nutztieren zusammen in einem Raum. Immerhin geht es da nicht nur um 1% Verlust, sondern um 10%. Das ist schon ein bisschen mehr. Eine Drachme, die hier verloren gegangen ist, dieses Geldstück, war damals der Tagesverdienst eines Arbeiters. Für die Frau vermutlich 10% ihrer Rente. Offensichtlich kontrolliert auch sie ihren Besitz und stellt fest, ein Geldstück fehlt. Vermutlich im Haus verloren, weil ich schleppe ja meine Rente, meine komplette Rente nicht mit draußen rum. Und wieder stellt Jesus die gleiche rhetorische Frage. Stellt euch vor, eine Frau hat 10 Silberstücke und verliert eins. Zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat? Meine Antwort, klar, Jesus, wenn es um den Autoschlüssel ginge oder wichtige Unterlagen oder etwas, für das es nicht so schnell einen Ersatz gibt, dann frage ich erstmal meine Frau, ob sie nicht weiß, wo es ist. Meistens weiß ich es. Aber wenn ich doch noch genug Geld habe, und ich weiß, es muss im Haus sein, dann gehe ich das alles doch viel ruhiger an. Ich zumindest. Das wird sich schon irgendwann wiederfinden. Und nun der nächste Schritt von der Landwirtschaft. Ich hoffe, ich sage das richtig als blutiger Laie. Über die Betriebswirtschaft zur Familie, zu dem, was wir alle fürchten. Nämlich, dass wir einen geliebten Menschen verlieren könnten. Vielleicht verzichtet Jesus deswegen auf seine provokant rhetorische Frage und steigt direkt in diese Tragödie ein. Der Text war uns zu lang, den nochmal hier zu lesen, und wir gehen davon aus, dass jeder schon einmal von dem verlorenen Sohn gehört hat. Und wenn nicht, könnt ihr es in Lukas 15 nachlesen zu Hause. Die Unterschiede zwischen, oder vielleicht hat der eine oder andere von euch schon über weitere Unterschiede zwischen den Geschichten oder dieser Geschichte und den beiden vorhergehenden nachgedacht. Hier rückt Jesus beiden Zuhörergruppen auf die Pelle. Und ich glaube, die haben das gemerkt. Die Pharisäer haben gemerkt, jetzt geht's um uns. Die Zolleinnehmer haben gemerkt, jetzt geht's um uns. Und hier wird scheinbar in dieser Geschichte nichts verloren, sondern vor allem leidenschaftlich gesucht. Hier trennt sich jemand bewusst von dem, zu dem er gehört, der jüngere Sohn vom Vater. Der Vater lässt sich demütigen, versucht ihn nicht aufzuhalten, lässt ihn ziehen, lässt ihn verloren gehen. Er verbietet sich, ihr Väter, und ich bin ja auch einer, er verbietet sich, ihn einzusperren, bis er zur Vernunft kommt. Er verbietet sich, ihm das Erbe zu verweigern. Er verbietet sich, ihm nachzulaufen, um ihn zurückzuholen. Und er verbietet sich, ihn mit zusätzlicher Knete für seinen selbstgewählten Lebensstil zu versorgen. Weshalb? Ist das nicht ein Rabenvater? Wenn es sowas gibt. Weshalb? Weil er diesen Sohn leidenschaftlich liebt. Ich kann die Predigt, die wir darüber schon gehört haben, jetzt nicht wiederholen. Aber das ist ja das Dilemma Gottes, des Schöpfers, dass er sich bei der Erschaffung seines Menschen entschieden hat, nicht auf unbedingt Gott lieben, diesen Menschen darauf zu programmieren, sondern auf seine freiwillige Liebe zu warten. Und das ist hier auch das Dilemma des Vaters, dass er sich entschlossen hat, uns aus Liebe gehen zu lassen und leidenschaftlich zu warten, bis seine geliebten Kinder zurückfinden. Mir gedacht, auch der Vater wird die Tage gezählt haben, jeden Nachmittag nach Feierabend auf seiner Bank. Blick bis an den Horizont. Kommt er heute? Kommt er morgen? Kommt er überhaupt? Merkt ihr was? Der sitzt alleine da. Der andere Sohn, mit dem er eben noch gearbeitet hat, der Anständige, der interessiert sich nicht für den Bruder. Und so sitzt er auch nicht an der Seite seines Vaters. Mein zweiter Gedanke, etwas bleibt oder was noch nicht gefunden wurde oder zurückgefunden hat, das bleibt verloren. Dem Schäfer war klar, wenn ich nicht suche, ist das Schaf rettungslos verloren. Wilde Tiere werden es fressen, es wird in irgendeine Schlucht stürzen, es wird verdursten. Du denkst, das sind alles nur Probleme im Orient. Hier bei uns kann ein Schaf auch ohne Hirten und Herde überleben? Mag sein, aber hier gibt es andere Gefahren. Wer von euch war schon mal auf Texel? Ich war noch nicht da. Aber ich habe im Spiegel und im Gocher Wochenblatt, zwei vergleichbare Zeitschriften, habe ich gelesen, dass es auf Texel und mittlerweile weiß ich auch, in Ostfriesland ist das genauso, Gibt es eine besondere lebensbedrohliche Gefährdung von Schafen? Ich habe euch dazu mal einen Videoclip mitgebracht.
Mäh.
Na, soll ich dich mal wieder hoch auf die Beine stellen, ja? Ja, soll ich? Soll ich mal wieder so auf die Beine stellen, ja? Ja, okay. Ja? Okay, ich versuch's mal, ne? Also, schon wieder. Moment. Augenblick. Hopp. Oh Mann, ey! Ja, scheiße! Oh! Ah! Halt nochmal!
Also, das, was so lustig aussieht, ist hochgefährlich. In Texel werden Wanderer und Spaziergänger aufgefordert Kurverwaltung darauf zu achten, wenn ein Schaf am Boden liegt, muss es aufgestellt werden, weil es schafft es nicht mehr alleine. Schäfer in Ostfriesland fahren ihre Herden ab und gucken nur danach, liegt da irgendwo ein Schaf auf dem Boden. Was passiert da? Im Winter und im Frühjahr haben die Schafe noch so richtig Wolle, und wenn es dann regnet in dieser Zeit, dann saugt die Wolle sich voll, wird unendlich viel schwerer, und wenn dann ein Wind kommt oder das Schaf verknackt sich den Fuß und fällt auf die Seite, dann kommt es nicht mehr alleine hoch. Habt ihr das gewusst? Und wenn es nicht mehr alleine hochkommt, dann stirbt es innerhalb kürzester Zeit, weil es von seinen eigenen inneren Organen zerdrückt wird. Welch ein Bild! Aus eigener Kraft kommt das Schaf nicht mehr hoch und es ist verloren, weil es von den eigenen inneren Organen erdrückt wird. Der Frau in unserer Geschichte war klar, mein Geldstück muss hier liegen und vielleicht findet es sich zufällig wieder, aber vielleicht wird es auch von irgendeinem Tier gefressen, mit dem ich meine Einraumwohnung teile. Also besser so schnell wie möglich suchen, bevor es nicht mehr zu retten ist. Das tut sie mit großer Leidenschaft und Engagement. Denn wahrscheinlich waren ihre Zuverdienstmöglichkeiten begrenzt. Dem Vater in der dritten Geschichte war klar, ich darf nicht suchen. Der Sohn, der freiwillig und bewusst gegangen ist, der muss auch freiwillig und bewusst wiederkommen. Aber ich werde ihn nie vergessen. Ich werde immer auf ihn warten und hoffen, dass es eines Tages wahr wird. Aber da ist ja auch noch der andere Sohn, der Anständige, ganz nah beim Vater, und doch keine Beziehung. Ganz nah beim Vater, kann man das so sagen, und doch verloren? Gibt es das? Ja, das gibt es. Und das ist mindestens so lebensgefährlich, wie sich von der Herde zu entfernen. Oder ich muss mich korrigieren, eigentlich geht es ja gar nicht um die Zugehörigkeit zu irgendeiner Herde. Wir predigen doch nicht Sonntag für Sonntag hier und rufen zum Glauben und zum Vertrauen, weil wir Gemeindeglieder für die Freie Evangelische Gemeinde in Uedem werben wollen. Und wenn ihr dann zu uns gehört, dann ist alles okay. Nein, wir predigen und rufen zum Glauben, weil wir der Überzeugung sind, dass jeder Mensch, der keine persönliche Beziehung zum Vater hat, der nicht mit ihm redet und ihm seine geheimsten Wünsche und Gedanken mit ihm teilt, dass jeder Mensch, der das nicht hat, rettungslos verloren ist. Egal, klar, Die Herde ist wichtig. Sie bietet Schutz. Sie bietet Gemeinschaft und wir helfen uns gegenseitig, wieder auf die Beine zu kommen, wenn wir hingefallen sind, hoffe ich zumindest. Ohne Herde geht es nicht. Aber, und das ist meine tiefste biblische Überzeugung, der entscheidende Faktor ist die Beziehung zum Hirten. Und dieser, die Frau in unserem Gleichnis und der Vater kämpfen leidenschaftlich dafür, diese Beziehung wiederherzustellen. Mein dritter Punkt, große Leidenschaft und Engagement, das Verlorene zu finden und die Trennung zu überwinden. Der Hirte, der macht sich noch am späten Abend auf den Weg und lässt die 99 Schafe zurück. Von bewachenden Hunden, einem sicheren Stall, Assistenzhirten ist nicht die Rede. Im Gegenteil, er lässt sie in der Wüste oder in der Steppe, wie manche Übersetzer sagen, zurück. Völlig verrückt, hirnrissig und unprofessionell. Betriebswirtschaftlich und Bezug auf das Tierwohl, totale Banane. So werden die anständigen Besserwisser gedacht haben. Und das verehrte Lumpengesindel? Was? So viel bin ich ihm wert? Er setzt seine eigene Existenz aufs Spiel, finanziell und auch körperlich. Denn die Nächte damals waren auch für Menschen draußen nicht ungefährlich. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist Liebe, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist Liebe, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist Liebe, sagt die Liebe. Ich habe es ein bisschen verändert, aber so ähnlich dichtet Erich Fried und erfasst vermutlich ungewollt und unbewusst die Motivation des unberechenbaren Hirten und die leidenschaftliche Suchaktion und der Einsatz des eigenen Lebens wird belohnt. Und die Frau, die das Geldstück sucht? Auch hier setzt Jesus eine Provokation, die die Zuhörer damals aufgeregt haben muss. Der Vergleich Gottes mit einem guten Hirten war ja noch erträglich, Psalm 23. Aber jetzt überschreitet Jesus eindeutig das Maß des damals Nachvollziehbaren. Er vergleicht seinen himmlischen Vater mit einer armen Frau. Für damalige Ohren unerträglich. Da liegen doch Welten dazwischen. Auf der einen Seite die Frau mit ihrem kümmerlichen Notgroschen, auf der anderen Seite der allmächtige König, dem die ganze Welt gehört, der sich alles leisten könnte. Es gibt nur eine Gemeinsamkeit. Die Traurigkeit über das Verlorene und der leidenschaftliche Wunsch, das, was ihm bzw. ihr gehört, wiederzufinden. Dafür bücken sich beide ganz tief, machen sich die Hände schmutzig, versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Und nun könnte man sagen, okay, bei einer armen Frau kann man das ja noch nachvollziehen. Die ist vermutlich abhängig von dem Geld. Aber bei Gott? Jesus, überziehst du da nicht etwas? Gott hat es doch gar nicht nötig, so traurig zu sein. Wenn ihm tatsächlich die ganze Welt gehört, mit all den Milliarden von Menschen, dann könnte er doch auf den einen oder anderen leicht verzichten. Und selbst wenn alle Menschen von ihm wegliefen, dann könnte er sich doch neue machen, bessere. Vielleicht könnte er die dann auch auf Liebe programmieren. Aber so denkt Gott nicht. Er ist hoffnungslos verliebt in seinen Menschen und er hängt an uns. Sein Masterplan ist, alles zu geben, um seine Menschen wiederzufinden. Ein Plan B ist nicht vorgesehen. Und der Vater in der dritten Geschichte, vielleicht habt ihr das vorher auch schon mal gedacht, der wartet doch nur. Wo sucht er denn leidenschaftlich? Ja, das stimmt. Er sucht nicht den Sohn, der sich freiwillig und bewusst entschieden hat zu gehen, denn der hat noch ein Bewusstsein vom Vaterhaus in sich. Und ehrlich gesagt, ich persönlich finde es wesentlich anstrengender, auf etwas zu warten, als etwas zu tun. Und habe mir gedacht, wie viele Menschen, wie viele Schulkameraden, Studienkollegen, Freunde, Familienangehörige, Urlaubsbekanntschaften habe ich wohl schon vergrault, weil ich nicht warten konnte, weil ich die Erkenntnis, die der Heilige Geist selbst schenken muss, argumentativ herbeiführen wollte. Nein, auf diesen Sohn wartet der Vater, bis das Leben ihm zeigt, wo sein eigentlicher Platz ist. Aber den anderen Sohn, den Anständigen, den, der sich für was Besseres hält, der mit Leistung glänzen kann, ohne den der Vater vermutlich sogar aufgeschmissen wäre, den sucht er. Den versucht er von seiner aktionellen Beziehung zur Liebesbeziehung. Ihr kennt die Geschichte, als der ältere Sohn von der Feldarbeit nach Hause kommt und mitbekommt, was für ein Fass der Vater zur Heimkehr des Jüngeren aufgemacht hat. Da, Zitat, wurde er wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Wer könnte das nicht nachempfinden? Selbst der Vater, denn er unterbricht das Fest und geht zu seinem Ältesten. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn, Klammer auf, dieser Lump, Klammer zu, zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten? Und der Vater versucht es noch einmal. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Damit greift Jesus die Empörung der Pharisäer über die Begegnungen Jesu mit den Zolleinnehmern direkt auf und er lädt sie zur Mitfreude darüber ein, dass verloren gegangene Menschen oder besser verlorene und gegangene Menschen wiedergefunden und zurückgefunden haben. Wer von den beiden Gruppen, den anständigen Besserwissern und dem verehrten Lumpengesindel die Einladung Jesu wirklich angenommen hat, das lässt er offen. Zu welchen dieser beiden Gruppen wir gehören, bleibt auch offen. Vielleicht haben wir alle etwas von jeder dieser Gruppen. Hier und da sind wir so anständig, dass wir den Eindruck haben, wir brauchen Jesus gar nicht. Wir haben doch das eine oder andere in unserem Leben bewegt und hier und da sitzt auch ein Lump in uns. Hoffe ich zumindest. Tatsache ist, neben der leidenschaftlichen Suche Gottes nach seinen Menschen kommt noch etwas anderes Leidenschaftliches hinzu, nämlich die große und ausgelassene Wiedervereinigungsfete. Jesus sagt, wenn ein verlorenes Schaf gefunden wird, dann gibt es eine Riesenparty. Wenn ein Mensch von Gott gefunden wird, dann wird im Himmel Polonaise getanzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Eigentlich werden ja ständig Menschen gefunden, da müsste ständig Polonaise abgehen. Wenn ein Anständiger oder ein Verehrter ihren Holzweg erkennen und verstehen, dass Gott in Jesus Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um wieder in einer engen, liebevollen Beziehung mit uns zu leben, dann wird im Himmel ein Fass aufgemacht. Die unbändige Freude Gottes über den nur einen Menschen, darum geht es. Und das betont Jesus in allen drei Geschichten. Gott sieht jeden Einzelnen so an, als ginge es nur um ihn. Und so gesehen ist Jesus eben kein Hirte, der vernünftig handeln muss. Kein reicher Gott, der mit sich selbst und in seiner Allmacht zufrieden ist. Kein enttäuschter Vater, dessen jüngster Sohn ins Vergnügen emigriert und sein ältester in die Selbstgerechtigkeit. Jesus lässt uns mit dieser Geschichte in das Vaterherz Gottes schauen. Selbst wenn es nur einen einzigen verlorenen Menschen auf der weiten Welt gäbe, Gott hätte für den einen, für dich, Jesus losgeschickt. Ganz egal, wann und unter welchen Umständen wir zu Jesus finden, Gott freut sich leidenschaftlich, wenn du dich finden lässt. Und dann macht er auch für dich ein Fass auf. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Zephania 3, Vers 17, den ich jetzt erst in der Vorbereitung der Predigt auf dem Plakat, das wir veröffentlichen, entdeckt habe, den ich aber ganz toll finde. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und Vers 18 füge ich noch hinzu, ich bringe alle nach Hause, die traurig sind, weil sie in der Fremde leben müssen und die großen Feste in Jerusalem nicht mitfeiern können. Bist du dabei? Amen.